Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Manfred Klauber ist am Mikrofon und das sind unsere Themen heute.
Vermittler. Das Model Context Protokoll verbindet Chatbots mit neuen Datenquellen und Anwendern. Lerntechnik. Ein neuer KI-Chip mit Hyperdimensional Computing soll Energiesparen helfen. Und Souveränitätsschub. Wie Open-Source-Werkzeuge die europäische Mikroelektronikindustrie stärken können.
Also MCP, das Model Context Protocol, ist eine Technologie, mit der man eine künstliche Intelligenz oder ein Large Language Model an verschiedene Schnittstellen anbinden kann. Man kann also quasi der KI gewisse Fähigkeiten geben, dass sie nicht nur über Dinge redet, sondern auch Dinge tut.
So beschreibt Andreas Meyer, Informatikprofessor und Leiter des Pattern Recognition Labs an der Universität Erlangen-Nürnberg, ja einen noch recht neuen Standard, der zu einer Art Universalsprache für künstliche Intelligenz werden könnte. Es geht um MCP und entwickelt hat MCP das US-KI-Unternehmen Anthropic. Vorgestellt wurde das Model Context Protocol, so die Langform, im November. Und zwar als Open Source, als völlig freies und kostenloses Angebot. Ja, schon nach einem halben Jahr scheint es klar zu sein, dass MCP angenommen wird, und zwar von professionellen und privaten Softwareentwicklern und auch von den Big Playern bei Software und KI am Markt. Frage an meinen Kollegen Michael Gessert, das klingt ja so, als sei MCP wirklich ein großer Wurf.
Ja, das sieht tatsächlich ganz stark danach aus. Denn aktuell häufen sich ja die entsprechenden Signale und Commitments wirklich auch der ganz großen Akteure. Zum Beispiel OpenAI will MCP unterstützen und implementieren, Google ebenfalls. Und Microsoft hat gerade MCP in die aktualisierte Version seiner Programmierplattform Visual Studio eingebaut. Das sind ja alles Konkurrenten von Anthropic auf dem KI-Markt. Aber ganz offensichtlich ist ein solcher gemeinsamer Standard für alle Marktteilnehmer vorteilhaft oder eben als Feature auch schon unverzichtbar ein Must-Have.
Und unser Experte Andreas Meyer hat ja gerade im O-Ton gesagt, mit MCP lasse sich KI, lassen sich LLMs, also die großen Sprachmodelle, anbinden an Schnittstellen. Was für Schnittstellen meinte er?
Ja, das sind Schnittstellen für Daten und für Programme. Die KI, das LLM, kann mit diesem Model Context Protocol zugreifen auf Daten und Informationen, die in seinem eintrainierten Fundus gar nicht drin sind. Zum Beispiel auf exklusive Daten und Informationen des jeweiligen Nutzers. Und das LLM kann zugreifen auf im Grunde beliebige Programme, sobald irgendjemand für dieses Programm eine MCP-Schnittstelle entwickelt und bereitgestellt hat. Oder andersherum formuliert, ich kann mit einem LLM oder Chatbot, und zwar mit einem beliebigen Modell, sofern das Modell MCP beherrscht, da kann ich in natürlicher, locker formulierter Sprache auf Daten, auf Programme zugreifen, irgendwelche Aktionen auslösen oder beauftragen. Und zwar nicht nur auf Daten und Programme, die schon irgendwo in der Cloud sind, sondern auch auf solche ganz konkret auf meinem Computer oder in meinem Netzwerk.
Das hört sich sehr spannend an, aber auch ein bisschen verängstigend. Ein Sprachmodell, meinetwegen GPT, Gemini oder Claude, das hätte ja dann Zugriff auf meinen Computer.
Ja, genau. Wenn ich das mit MCP so einrichte und freigebe, dann ja. Und tatsächlich, das fühlt sich zunächst sehr ungewohnt an. Ich selbst habe mal als erstes die MCP-Schnittstelle File System auf meinem Rechner installiert und danach kann ich eben zum Beispiel dem KI-Modell Claude von Anthropic sagen, liste mir doch mal alle Dateien auf, die auf meinem Desktop oder in den Ordnern dort liegen.
MCP versetzt also KI-Modelle in die Lage, nicht nur über Dinge zu reden, sondern auch tatsächlich Dinge zu tun. Das setzt allerdings menschliche Vorarbeit voraus, nämlich die MCP-Schnittstellen zu Daten und zu Programmen erst einmal zu erstellen und dann auch im Netz bereitzustellen.
Knapp 13.500 MCP-Server stehen auf der Webseite MCP.so zum Download und zur freien Verwendung bereit. Die Benennung ist etwas irreführend, denn ein MCP-Server ist nicht ein Server im herkömmlichen Sinne, also ein Rechner im Netz, sondern es handelt sich schlicht um Software-Schnittstellen zu bestimmten Programmen oder Datenquellen. Viele dieser Schnittstellen auf der Webseite sind momentan bloße Programmierfingerübungen. Aber viele andere erschließen den Zugang zu Funktionen und Programmfeatures namhafter IT-Akteure. Da gibt es Module und Schnittstellen für Websuche, Navigation, Wettervorhersage oder Kryptowährungskurse. Andreas Meyer von der Universität Erlangen-Nürnberg.
Im Prinzip kapselt MCP oder beschreibt MCP etwas, was wir in einem klassischen Internetdesign als Software as a Service beschreiben würden. Das heißt, ich kann damit verschiedene Services ausfindig machen und diese dann auch über eine standardisierte Schnittstelle ansprechen.
Im Grunde ist das Model Context Protocol eher eine Programmiersprachregelung. Sie übersetzt zwischen der freien Sprache bei der Benutzung eines Large Language Modells und den formalisierten Befehlen eines Programms oder einer Datenbank. Das klingt erst einmal banal, könnte sich aber zum Game Changer entwickeln.
Ich denke, dass das tatsächlich ein wichtiger Schritt ist, um aus den ja viel sprechenden Sprachmodellen tatsächlich handelnde Agenten zu erstellen.
Dass KI für uns Menschen zeitraubende Aufgaben übernimmt, den billigsten Preis etwa für einen Flug, eine Urlaubsreise oder eine Anschaffung recherchiert und das passende Angebot dann auch tatsächlich bucht, das ist aktuell das große Versprechen der KI-Branche. KI-Agenten sollen nicht nur mit uns plaudern, sondern in unserem Sinne und unserem Auftrag handeln, sogar mit anderen KI-Agenten kommunizieren, kooperieren, Aufgaben delegieren sowie Ergebnisse einsammeln und strukturieren. Momentan ist das alles noch reichlich Zukunftsmusik. Tommy Falkowski vom Fraunhofer Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM in Paderborn.
Also wir müssen uns das so vorstellen, jede einzelne Handlung eines solchen Agenten können wir ja mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit beziffern. Und wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit kleiner als 100% ist und wir viele solcher Schritte aneinander koppeln, dann wird quasi der kumulierte Fehler dann so hoch, dass das nicht mehr funktioniert, dass das System sozusagen dann scheitert an der Aufgabe.
Wenn ein handelndes KI-Modell, ein Agent, auf Abwege gerät, dann befürchtet Andreas Meyer von der Universität Erlangen-Nürnberg peinliche Folgen.
Wenn ich zum Beispiel eine KI meine Amazon-Zugangsdaten gebe, dann muss ich natürlich auch entsprechend aufpassen, dass die jetzt nicht irgendwelchen Unsinn bestellt. Wenn die plötzlich eine ganze Lastwagenladung voll Toilettenpapier bestellt hat und der Laster vor der Tür steht, dann wird man sich schon wundern. Und bei anderen Werkzeugen kann das natürlich noch sehr viele andere Auswirkungen haben.
Und zu etwaigen Programmierirrtümern könnten auch noch böswillige Angriffe hinzukommen. Tommy Falkowski vom Fraunhofer IEM.
Und natürlich bieten auch die ganzen unterschiedlichen Schnittstellen wie MCP jetzt erstmal durchaus ein Einfallstor für Missbrauchspotenzial. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen absichtlich schadhaften MCP-Server sozusagen anbietet und ein User den findet und den ausprobieren will und da werden dann jetzt Daten sozusagen abgezwackt, kann das Ganze natürlich missbraucht werden.
MCP schafft also neue Handlungsmöglichkeiten für KI-Modelle und vielleicht auch neue Gefahren. Michael, ist das alles eine schöne Aussicht oder doch eher eine bedenkliche?
Also ich bin da doch momentan eher schwer beeindruckt von den Möglichkeiten und Perspektiven bei MCP. Und völlig klar, das haben auch meine Gesprächspartner so gesagt, das ist ein relativ spannendes Neuland momentan und da werden hundertprozentig Pannen passieren. Durch Irrtümer, durch Angriffe, also da wird definitiv der Laster mit dem Klopapier irgendwo auffahren oder es werden unbeabsichtigte Zahlungen stattfinden. Aber dieses Agentenszenario, das wird ja eh kommen und da ist vermutlich ein transparentes Open-Source-Protokoll wie MCP noch die beste denkbare Variante. Da kann ich eben reinschauen. Da wird es vermutlich auch kuratierte und kontrollierte Angebote geben, bei denen ich als Anwender dann sicher sein kann, diese Schnittstellen da, die sind seriös, die tun genau das und nur das, was sie auch versprechen.
Und Expertinnen, Experten bzw. eben auch Firmen können sich ja ihre MCP-Schnittstellen auch selbst programmieren oder programmieren lassen.
Ganz genau. Und dann können sie bei dieser Gelegenheit auch quasi Firewalls einziehen in die MCP-Kommunikation ihrer Programme und Daten zu KI-Modellen, wo sie halt die Befehle filtern könnten. Zum Beispiel auf bestimmte Bereiche sind nur Lese-, aber keine Schreibzugriffe erlaubt oder finanzielle Transaktionen sind nur nach manueller Freigabe erlaubt. Ein ganz wichtiger Pluspunkt ist aber eben gerade für professionelle KI-Anwender: mit MCP-Schnittstellen emanzipieren sie sich vor einem etwaigen Login-Problem, also einer eventuellen Abhängigkeit von nur einem LMM-Anbieter.
Weil sie eben im Grunde jederzeit zu einem anderen MCP-kompatiblen KI-Modell oder Anbieter wechseln können?
Genau, oder sogar auch zu einem LMM auf dem eigenen Rechner, einem Open-Source-Modell etwa. Auch da gibt es bereits MCP-kompatible KIs. Und das ist natürlich letztlich das im Sinne von Privacy und Autarkie sicherste Szenario.
Mit meinem Kollegen Michael Gessert sprach ich über das Model Context Protokoll für KI-Systeme. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.
Werfen wir noch einen anderen Blick auf KI-Systeme wie ChatGPT, Claude, Gemini oder Perplexity. Diese benötigen ja bekanntlich Unmengen an Strom und man kann nur schwer nachvollziehen, wie sie rechnen und ob die Ergebnisse ihrer Berechnungen überhaupt stimmen. Forschende der TU München haben deshalb einen neuen KI-Prozessor entwickelt, der nicht nur Energieeffizienz verspricht, sondern auch transparent und fehlertolerant arbeiten soll. Achim Killer berichtet.
AI Pro heißt der neue Chip, der ein altes Konzept verwirklicht, das Hyperdimensional Computing.
Hier haben wir es mit Berechnungen zu tun, die Vektoren verarbeiten. Die Algorithmen beruhen auf Vektoren, wohingegen herkömmliche Computer mit Bits und Zahlen rechnen.
So erklärt es der große alte Mann dieser Disziplin, der Neurowissenschaftler Pentti Karneva. Er hat vor 20 Jahren das Hyperdimensional Computing theoretisch entwickelt. Dabei werden Informationen in Form von Vektoren mit meist etlichen tausend Dimensionen gespeichert. Diese können erlernt oder programmiert sein. Bei der Anwendung dann werden die abgespeicherten Vektoren mit den Eingabedaten verglichen, wobei Unterschiede im Detail keine Rolle spielen. Sollen etwa Autos erkannt werden, genügt es einem nach diesem Konzept arbeitenden System, dass sich etwas bewegt und vier Räder hat. Die Größe spielt nur eine untergeordnete Rolle und die Farbe gar keine. Das vereinfacht den Abgleich der erfassten Objekte mit den gespeicherten Hypervektoren. Das System kennt quasi die wesentlichen Merkmale eines Autos. Professor Husam Amruch von der TU München erläutert den Unterschied von Hyperdimensional Computing zur Funktionsweise der aktuell so populären großen Sprachmodelle.
In Deep Learning there is no
reason. Beim Deep Learning gibt es kein logisches Schlussfolgern. Man füttert das System stattdessen mit Abermillionen Daten oder Bildern, bis es funktioniert. Und wie funktioniert es? Wir wissen es nicht. Es ist eine Blackbox. Und deshalb ist es schwierig, Deep Learning einzusetzen, wenn es um klar bestimmte Dinge geht. Denn es gibt keine eindeutige Erklärung dafür, was passiert. Das ist der wesentliche Unterschied. Hyperdimensionales Computing kann Schlussfolgern und lässt sich nachvollziehen.
Eine Gruppe um Professor Amruch hat jetzt dieses Konzept in Form eines 1 Quadratmillimeter kleinen Chips implementiert. Er integriert 10 Millionen Transistoren, wo sich viel anhört, aber im Vergleich etwa zu den Chips in NVIDIAs KI-Beschleunigern mit ihren 200 Milliarden Transistoren sich doch relativ bescheiden ausnimmt. Der AI Pro ist denn auch für Spezialaufgaben gedacht, für die er trainiert werden kann. Er verspricht, diese Aufgaben zuverlässiger zu lösen als universell einsetzbare KI-Beschleuniger und dabei deutlich weniger Energie zu verbrauchen. Dem dient auch die spezielle Architektur des Chips. Verarbeitung und Speicherfunktion sind nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns integriert. Der AI Pro denkt quasi mit denselben Transistoren, mit denen er sich etwas merkt. In-Memory Computing nennt sich diese Eigenschaft des neuromorphen Chips. Eine neuartige Implementierung des Hyperdimensional Computing.
Hyperdimensionales Computing als Algorithmus ist über viele Jahre hinweg entwickelt worden. Jetzt beginnen wir damit, die Hardware zu entwerfen, die dieser Algorithmus benötigt. Zum ersten Mal haben wir einen Prozessor auf RISC-V-Basis entwickelt, der genau auf den Algorithmus zugeschnitten ist.
RISC-V ist eine Open-Source-Architektur. Das Design ist veröffentlicht und einsehbar. Das erhöht die Sicherheit. Ebenso der vorgesehene Einsatzort für den AI Pro. Er soll vom und beim Nutzer eingesetzt werden, also ohne Daten über das Internet in ein KI-Rechenzentrum zu schicken. Ermöglicht wird dies durch seine Energieeffizienz, sodass er beispielsweise auch in kleine Gadgets im Internet der Dinge eingebaut werden kann.
Der Markt für Edge AI, für künstliche Intelligenz, die beim Anwender betrieben wird, dieser Markt wächst sehr schnell. Vor allem wir in Europa sorgen uns um unsere Privatsphäre und Sicherheit. Und der Bedarf an leistungsfähigen Chips, die komplexe KI-Aufgaben beim Anwender erledigen können, der wird in 3 bis 5 Jahren stark zunehmen. Und dann wird sich die Wirtschaft nach Alternativen umschauen.
Über einen neuen KI-Prozessor berichtete Achim Killer. Es ist zwar für den KI-Chip aus München nicht überliefert, aber für eine Chip-Entwicklung an einer deutschen Hochschule ist es durchaus üblich, dass dies mit Entwurfssystemen geschieht, die als Open-Source-Software frei verfügbar sind. Denn kommerzielle Entwicklungswerkzeuge sind extrem teuer und oftmals für Spezialprojekte nur schwer anpassbar. Solche Entwicklungswerkzeuge, für das Chipdesign im Fachjargon EDA genannt, sind neben den entsprechenden Expertinnen und Experten das A und O der Mikroelektronikbranche und deshalb eminent wichtig. Doch dieser Markt wird von wenigen Anbietern in den USA beherrscht. Deshalb fordert eine Arbeitsgruppe der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKATEC in einem Impulspapier die strategische Förderung von Open-Source-Lösungen. Ziel: Souveränität in der Mikroelektronikentwicklung. Darüber sprach ich mit Wolfgang Nebel, einem der Leiter der AKATEC-Arbeitsgruppe.
Entwicklung ist eigentlich nur die Voraussetzung dafür, dass wirklich Produkte entstehen können. Nicht? Wenn sie nicht entwickelt werden, kann man sie auch nicht fertigen. Und insgesamt kann man sich ansehen, die Marktkapitalisierung der Firmen, die da maßgeblich beteiligt sind. Da fallen auf Nvidia mit über 3.000 Milliarden, also 3 Billionen Dollar. Apple auch maßgeblich an Chipentwicklung beteiligt, auch über 3 Billionen Dollar. Broadcom über 1 Billion Dollar, TSMC über 1 Billion Dollar. Und als europäischer großer Player ASML mit immerhin über 300 Milliarden Dollar. Das heißt, dass diese Branche Halbleiter insgesamt gesehen erstmal außerordentlich wichtig und maßgeblich ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Und da hinkt Europa deutlich hinterher. Wir haben nur 8% derzeit der Halbleiterentwicklung und Fertigung in Europa. Und der European Chips Act war ein guter erster Schritt, das zu erweitern. Aber selbst der Europäische Rechnungshof sagt, zu kurz gesprungen und fordert eigentlich dort überarbeitete Maßnahmen, um wirklich dieses Ziel 20% des Marktanteils erreichen zu können.
Bedeutet das gleichzeitig, dass ja Europa und insbesondere auch Deutschland da völlig im Hintertreffen sind?
Naja, völlig im Hintertreffen will ich nicht sagen. Ich denke, wir haben eine gute Ausgangslage, weil wir durchaus sehr leistungsfähige und erfolgreiche Unternehmen haben, die sich aber konzentrieren im Moment auf die typischen Anwenderbranchen in Deutschland und in Europa. Und das sind eben Branchen wie Automotive, Maschinenbau. Wir beobachten in beiden Bereichen einen Wandel in Richtung zu stärkerer Digitalisierung, Automatisierung. Aber das passiert eben in relativ kleinen Schritten. Wir nennen das die Mid-Tech-Falle in Deutschland und in Europa. Das heißt, wir setzen auf inkrementelle Verbesserungen, die auch über Halbleiter erfolgen. Aber richtig neue, große Märkte, und wenn wir 20% Ziel erreichen wollen, dann brauchen wir auch neue Märkte, neue Produkte, die entstehen durch Disruption. Und die kommen eben nicht aus den klassischen großen Industrien, sondern die kommen eher aus Start-ups, aus kleinen mittelständischen Unternehmen, dem sogenannten German Mittelstand auch, der ja wirklich der Leistungsträger der deutschen Wirtschaft ist.
Da setzt auch Ihr Impuls an, nämlich dass Sie mehr oder weniger den Staat auffordern, bei den Designwerkzeugen kräftige Unterstützung zu geben, damit eben halt solche Ideen aus Europa auch umgesetzt werden können.
Richtig. Wir müssen uns überlegen, wie ist die Komplexität solcher Halbleiterbausteine? Nicht? Wir haben es dort mit dreistelligen Milliardenzahlen von Transistoren zu tun, also 100 Milliarden Transistoren auf einem einzelnen Chip. Um solche Schaltungen zu entwickeln, sind Aufwendungen für die Entwicklung und für die Produktionsvorbereitung, die im 100-Millionen-Euro-Bereich liegen. Bei kleinen Schaltungen ist es auch etwas weniger. Und dazu braucht man automatisierte Werkzeuge. Und diese Werkzeuge wiederum sind natürlich auch extrem anspruchsvoll, denn sie brauchen Kenntnis über die Technologie, auf der das Device hinterher hergestellt wird. Und wenn der Aufwand der Entwicklung einer Schaltung schon so riesengroß ist, dann ist natürlich der Aufwand, solche Werkzeuge zu entwickeln, auch sehr groß.
Und hier gibt es die Chance, eben halt nicht nur auf Werkzeuge ja zu setzen, die man zum Beispiel bei amerikanischen Softwarefirmen kaufen kann, sondern dort gibt es auch die Möglichkeit, auf Open-Source-Tools zurückzugreifen. Welche Bedeutung messen Sie dem zu?
Wenn man zwei extreme Pole sieht, dann hat man auf der einen Seite in der Tat amerikanische Hersteller. Diese kommerziellen Werkzeuge werden von einem Oligopol angeboten, von drei amerikanisch dominierten Unternehmen. Und der Gegenpol sind die quelloffenen Werkzeuge oder Open-Source-Werkzeuge, die von Forschungseinrichtungen oder auch von Unternehmen erstellt werden. Wir haben also diese beiden Extreme untersucht in unserem Projekt und auch nicht das eine als Alternative zum anderen gesehen, denn die quelloffenen Werkzeuge haben sicherlich ihre Vorteile, aber sie haben auch Nachteile. Die Gespräche, die wir mit über 30 Experten durchgeführt haben aus der Industrie und aus der Wissenschaft, haben gezeigt, dass sie auch aus Industriesicht noch nicht die Reife haben, die eigentlich notwendig wäre, um sie professionell im großindustriellen Einsatz anzuwenden. Es gibt Risiken bezüglich der Haftung. Nicht? Was passiert, wenn jetzt eine Schaltung mit einem solchen Open-Source-Tool entwickelt wurde und sie funktioniert hinterher nicht und man hat vielleicht zweistellige Millionenbeträge investiert und das Chip funktioniert nicht? Wer haftet dafür hinterher? Es fehlen oft die Daten der Halbleiterhersteller, die notwendig sind, um eben wirklich das Layout von Schaltungen hinterher so zu erstellen, dass sie tatsächlich auch fertigbar sind. Und es fehlt der professionelle Support. Also unterm Strich hat unsere Untersuchung ergeben, dass die Industrie in der Regel proprietäre Werkzeuge einsetzt und nur in Nischen vielleicht mal Eigenentwicklungen oder eben auch Open-Source-Werkzeuge, die sozusagen in der Community vorhanden sind, anwendet.
Aber trotzdem fordern Sie ja die Forcierung des Einsatzes solcher Open-Source-Tools. Ist das allein durch den Gedanken getrieben, dass man auch in dieser Industrie, in der Produktion von Halbleitern eben halt souverän sein sollte?
Es ist nicht allein von dem Gedanken getrieben, weil das wäre, glaube ich, auch eine Erwartung, die aus meiner Sicht nicht wirtschaftlich sinnvoll erfüllbar ist. Aber es gibt Chancen, Nischen abzudecken. Die EDA-Anbieter, also die Werkzeuganbieter, die kommerziellen Werkzeuganbieter, kann man dann durchaus vergleichen mit einem Großserienhersteller. Das heißt, wenn ich nur einen kleinen Markt bedienen kann oder als einzelnes Unternehmen nur wenige Lizenzen lizenziere von dem Unternehmen, dann macht es für diesen Anbieter wirtschaftlich keinen Sinn, dort hohe Aufwendungen in Spezialisierungen und Anpassungen vorzunehmen. Der wird das nicht tun. Wenn wir aber Schnittstellen haben von seinen Tools, die es erlauben, Ergänzungen vorzunehmen für neue Technologien, zum Beispiel im Bereich Quanten oder Photonik oder für bestimmte Probleme im Bereich Mixed Signal, Analog, RF oder andere Dinge, dann könnten sicherlich Open-Source-Anwendungen angeklopft werden und in Verbindung mit proprietären Werkzeugen dort eine gute Lösung bieten. Und eine zweite Chance in den Open-Source-Werkzeugen sehen wir bei der Anwendung in der Forschung und Lehre, weil gerade durch diese Quelloffenheit eben Studierende viel besser verstehen können, nicht nur wie man ein Werkzeug bedient, sondern wie es auch funktioniert. Und die Werkzeuge machen auch transparent für diejenigen, die sich den Code anschauen, wie arbeitet eigentlich ein Chipentwickler und sind also insofern ein gutes Material, um letztlich auch Studierenden Chipdesign zu lehren.
Das war Wolfgang Nebel von der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften ACATEC über souveräne Mikroelektronikentwicklung mit Open-Source-Werkzeugen. Meta darf seine KI mit deutschen Nutzerdaten trainieren. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta darf personenbezogene Daten aus Deutschland für das Training von künstlicher Intelligenz verwenden. Das hat das Oberlandesgericht in Köln am Freitag entschieden. Zur Begründung hieß es, diese Form der Datennutzung verstoße nicht gegen die Datenschutzgrundverordnung und den Digital Markets Act. Damit lehnte das Gericht einen Antrag der Verbraucherzentrale NRW ab. Meta hatte angekündigt, ab dem 27. Mai in seinen Diensten Facebook und Instagram öffentliche Beiträge für KI-Trainingszwecke zu verwenden. Die Daten können verwendet werden, wenn die Kundinnen und Kunden nicht aktiv widersprechen.
Am Montag startet die bundesweite Mobilfunk-Messwoche.
Bund, Länder und Kommunen forcieren die Suche nach unversorgten Gebieten im Mobilfunknetz. Dazu haben sie gemeinsam die erste bundesweite Mobilfunkmesswoche ausgerufen. Bürgerinnen und Bürger sollen dafür ab Montag die kostenlose Breitbandmessung-App der Bundesnetzagentur nutzen und gezielt die Netzverfügbarkeit ihres Mobilfunknetzes erfassen. Die App erfasst in regelmäßigen Abständen von maximal 50 Metern, ob eine Netzabdeckung vorhanden ist und ob sie über 2G, 4G oder 5G läuft. Mit den Ergebnissen soll ein präziseres Bild der tatsächlichen Qualität der Handynetze entstehen und sich erkennen lassen, wo noch Handlungsbedarf ist.
Ermittlungsbehörden melden einen Erfolg gegen Cyberkriminelle.
Das Bundeskriminalamt hat einen Schlag gegen die weltweite Cyberkriminalität gemeldet. Im Laufe der Woche sei es mit der internationalen sogenannten Operation Endgame gelungen, die derzeit einflussreichste Schadsoftware vom Netz zu nehmen und die dahinterstehenden Täter zu identifizieren, teilte die Behörde in Wiesbaden mit. Von den insgesamt 37 festgestellten Tätern würden nun 20 mit internationalem Haftbefehl gesucht. In einem Großteil der Fälle handele es sich um russische Staatsangehörige. An der international koordinierten Aktion gegen die Cyberkriminellen waren laut BKA die Strafverfolgungsbehörden mehrerer Länder sowie Europol beteiligt.
Die Bundeswehr warnt vor Sicherheitsproblemen mit dem NRW-Kartenprojekt.
Das nordrhein-westfälische Geodatenprojekt Digitaler Zwilling NRW stößt auf Widerstand aus dem Verteidigungsministerium. Denn die hochpräzise 3D-Karte könnte nach Ansicht des Militärs kritische Sicherheitsinformationen preisgeben, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die neue Anwendung sollte ursprünglich Rettungskräften bei Katastropheneinsätzen helfen. Das System zeigt detaillierte geografische Informationen, Gebäudestrukturen und Infrastrukturelemente in drei Dimensionen. Entwickelt wurde es als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021.
Das BSI gibt die SINA-Cloud für Verschlusssachen frei.
Das Bundesamt für Informationstechnik hat die SINA-Cloud der deutschen Firma Secunet für Verschlusssachen bis zur Einstufung geheim zugelassen. Damit können Behörden und Unternehmen ab sofort hochsensible und eingestufte Informationen rechtskonform zur Verschlusssachenanweisung in der Cloud verarbeiten. Wie das Cybersecurity-Unternehmen diese Woche erklärte, ist Secunet der erste Anbieter einer Cloud-Lösung mit dieser Zulassung.
Sternzeit, 24. Mai. George Gamow und Albert Einsteins größte Eselei. Aus der allgemeinen Relativitätstheorie folgte die Ausdehnung des Universums. Das galt anfangs als so absurd, dass Albert Einstein das Universum künstlich zur Ruhe brachte. Später bezeichnete er dies als größte Eselei. Die kosmologische Konstante ist eine Ergänzung der Theorie, die ein ewig unveränderliches Universum möglich macht, so wie es 1916 allgemeine Auffassung in der Astronomie war. Erst 13 Jahre später entdeckten Edwin Hubble und Georges Lemaître, dass sich der Kosmos ausdehnt. Damit war die kosmologische Konstante hinfällig. Albert Einstein soll sie als »probably the biggest blunder in my life« bezeichnet haben. Dies ist eines der bekanntesten Zitate der Astronomiegeschichte. Doch es ist nicht belegt, wo und wie Einstein dies gesagt hat. Die englische Version steht in der Biografie des großen Physikers George Gamow. Der hatte Albert Einstein 1931 vermutlich in Princeton getroffen. Da Gamow in Göttingen studiert hatte und daher Deutsch sprach, ist zu vermuten, dass beide bei ihrem Spaziergang miteinander Deutsch sprachen. Gamows Buch ist die einzige Quelle für das Eselei-Zitat. Ob es auf Deutsch oder Englisch gefallen ist, ist unklar. Mutmaßlich hat er es auf Deutsch gesagt. Die vermutlich größte Eselei meines Lebens wäre also korrekt. Der biggest blunder wäre die englische Übersetzung. Ganz genau wissen das nur Albert Einstein und George Gamow. Beide können sich aber aus verständlichen Gründen nicht mehr dazu äußern.
Das war Computer und Kommunikation in dieser Woche. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.